herzlich willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. So schön, dass du wieder dabei bist. Solltest du die Folge von vor ein paar Wochen mit Steffi zum Thema Human Design noch nicht gehört haben, würde ich dir empfehlen, hier erstmal mit zu starten. Denn Claudia und ich, mein Gesprächspartner, meine Interviewpartnerin, wir docken schon auch nicht ganz bei der Basis an, sondern tauchen schon recht tief, gehen vor allem auch da rein, wie wir unser Design leben, was daraus ablesbar ist, was ein Reading und welche Effekte es bringt und bringen kann, wie du experimentieren lernst, was Routinen im Alltag für dich bedeuten dürfen auf spiritueller Ebene und als Mensch im Hier und Jetzt. Es geht um Wirklichkeiten, Wirklichkeitskonstruktion und auch der Umgang mit Schmerz. Und so viel Freude mit uns beiden. Herzlich willkommen. Ich freue mich heute total, denn ich habe einen ganz wundervollen Gast bei mir, Dr. Claudia Horn-Hoffmann. Und ich habe Claudia auf Instagram kennengelernt, auf der Suche nach Human Design und vor allem Human Design Angeboten bin ich auf Selbstlieben-Coaching getroffen und durfte mit Claudia jetzt schon quasi einen kompletten Monat verbringen, immer wieder online donnerstags, um wirklich tief einzutauchen in das Human Design. Und da lag es nahe, dass ich sie heute einlade für den Podcast. Claudia ist Psychologin, hat einen Doktor vorneweg sogar und hat ihre Liebe zum Human Design entdeckt. Claudia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Andrea, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Claudia, vielleicht bevor wir jetzt richtig starten, ein paar Sätze zu dir. Wo findet man dich? Wer bist du? Was braucht es über dich zu wissen, damit wir jetzt auch in die Fragen und das Thema einsteigen?
Ja, genau. Also du hast ja meinen Namen schon gesagt. Ich bin im Juli 37 geworden. Ich bin Psychologin, wie du schon gesagt hast. Ich habe sehr, sehr lange an der Uni tatsächlich verbracht. Um die 10 Jahre in der Wissenschaft gearbeitet im Bereich Biopsychologie und Schmerzforschung. Oh, wow. Habe sogar auch noch meine Habil fertig gemacht. Das heißt, ich bin sogar PD-Doktor und könnte jetzt Professorin werden, möchte ich aber nicht. Aber ich bin okay. So ein Durchzieher, definierte Wurzeln und so. Also ich war ja jetzt schon lange in der Selbstständigkeit und habe das trotzdem noch fertig gemacht, einfach weil ich gerne Dinge abschließe, die ich begonnen habe. Mhm. Und habe aber schon vor ein paar Jahren gemerkt, ich hatte auch eine größere persönliche Krise, wo es mir sehr schlecht ging psychisch, dass es einfach nicht das ist, was ich auf Dauer machen möchte, und habe dann irgendwann, ich weiß immer das Jahr schon gar nicht mehr, ich glaube 2018 die Coaching-Ausbildung gemacht und bin jetzt seit letztem Jahr Oktober komplett selbstständig, habe aber angefangen ganz anders, also ohne Human Design, habe erstmal einfach nur als Coach angefangen mit Fokus auf Themen wie Heilung, Selbstliebe, Glaubenssätze auflösen, eben auch mit Spiritualität, weil das für mich einfach ein wichtiger Bestandteil wurde. Ist normal ja ziemlich schwierig, beides zu machen. Psychologen sind dann meist eben sehr, sehr, sehr wissenschaftlich fokussiert und schließen die Spiritualität aus und umgekehrt. Ich wollte halt beides und bin dann eher durch Zufall auf Human Design gestoßen. Letztes Jahr erst und habe mich dann aber ganz, ganz tief eingegraben und eingelesen und recherchiert und mich selbst eben sehr stark damit beschäftigt und habe dann dieses Jahr irgendwann angefangen, das tatsächlich auch immer mehr auf meinem Instagram einzubinden und habe dann einfach mal ganz spontan einen Online-Kurs gelauncht, der dann ziemlich schnell ausverkauft war und du warst dann ja in der zweiten Runde neulich dabei. Und seitdem fokussiere ich mich eben auf Human Design, weil ich einfach gemerkt habe, das ist die Sache, die eine Sache, die mich dauerhaft begeistert und die gerade so wichtig ist auf der Welt, weil es für mich einfach so diese Idee reinbringt, nach der ich mein Leben lang schon gesucht habe, diese Individualität. Also dieses, was macht uns einzigartig und wie können wir das besser leben, statt irgendwie irgendwelchen Maximen zu folgen, die für alle gelten sollten. Deswegen ist es für mich einfach so ein, ja, Herzensprojekt und mal gucken, wie lange ich das noch mache. Aber momentan habe ich auch 1000 Ideen noch für neue Kurse und Workshops und so weiter. Also ich glaube, die Begeisterung wird noch eine ganze Zeit anhalten.
Genau. Wie schön. Wie hat dieses Human Design dich gefunden? Weil wenn ich mir vorstelle, so 10 Jahre auch Uni-Karriere, da ist ja auch so ein wirklich festgetrampelter Weg erstmal. Und dann ja trotzdem so dein Impuls auch zu sagen, okay, ich schaue woanders hin, die Suche geht weiter. Wie ist so dieses Human Design in dein Leben gefallen? Ja.
Also die Suche hat schon viel, viel früher begonnen. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass es mir, also 2016 war das, wo es mir relativ schlecht ging, wo ich sehr stark mit mir selbst zu kämpfen hatte, dann auch in Therapie gegangen bin und so weiter. Und da hat es, glaube ich, angefangen, dass ich auch angefangen habe, mich mehr mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Ich habe das eigentlich schon immer gemacht. Schon als Jugendliche hatte ich Tarotkarten und hier und da, aber ich habe mir das halt verboten, weil im Psychologiestudium sowas halt echt extremst, ja, verpönt ist. Und ich habe einfach mich da selbst nicht mal heimlich getraut, mich damit zu beschäftigen.
Ach, krass.
Gerade dann noch als Wissenschaftler. Also das ist tatsächlich, da war ich sehr, sehr stark in dieser Denke drin und konnte mich da nicht davon lösen. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, wie viele, glaube ich, über Laura Marlina Seiler, so der erste Step, so ein bisschen mal Meditation und hier und da und Astrologie. Und es ging dann immer weiter. Und da habe ich eigentlich sehr, sehr viel gelesen, mich mit verschiedenen Konzepten befasst, habe auch eine Theta-Healing-Ausbildung, ja, die ich dann 2019, glaube ich, letztes Jahr im Sommer gemacht habe. Also ich habe schon sehr, sehr viel bei verschiedenen spirituellen Konzepten geguckt, habe auch schon lange mich mit Manifestieren beschäftigt und das immer mal wieder versucht, so ein bisschen zu perfektionieren. Aber das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt, wo Human Design zu mir kam, schon sehr offen für alles, ja, Mögliche und gerade im spirituellen Bereich. Dass dieser Switch ist viel weiter vorher passiert und Human Design war dann eigentlich eher ein Zufall. Ich habe auf irgendeinem Instagram-Account nur eine kurze Erwähnung davon gelesen und dachte dann, was ist das? Das muss ich mir angucken. Und habe dann meinen Chart erstellt und mir das angeguckt und war dann eigentlich sofort fasziniert, relativ schnell. Und habe mich da sehr, sehr schnell, ich bin so der Typ, ich kann mich da sehr, sehr tief reinwühlen in so eine Materie in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, genau, so war der Weg dahin.
Super spannend, weil ich finde mal, irgendwann ist so die verschiedenen Puzzleteile sind da und dann gibt es noch das eine, was gefehlt hat und man beginnt das ganze Bild ja zu erkennen. Ne? Also das finde ich, hört sich auch da total danach an. Du hast den Impuls bekommen. Da finde ich, ist man schon ganz schnell bei deinem Typen. Magst du verraten, was für ein Typ du bist? Weil wir docken ja als ja, an manchen Stellen gut an, bevor ich zu viel vorwegnehme.
Ja, genau. Also ich bin Generator mit sakraler Autorität, was bedeutet, dass ich einfach reagieren muss auf Impulse und dass ich meinem Bauchgefühl folgen sollte, immer im Leben, sowohl im Alltag, das ist bei uns ja immer so, als auch bei den größeren Entscheidungen. Und meiner Begeisterung folgen, ganz, ganz wichtig. Deswegen tue ich das jetzt auch.
Genau. Ist das für dich auch so mit Blick auf das Chart und auch auf den Typen eine neue Erkenntnis gewesen? Also so oder nochmal eine neue Unterstützung, wirklich dieser Begeisterung zu folgen, den Impulsen zu folgen?
Ja, absolut. Eigentlich schon. Das war schon eine neue Erkenntnis für mich. Was ich immer sage, das habe ich, glaube ich, auch in der Podcast-Folge schon mal gesagt, ist das, ich komme ja aus der Psychologie, da gibt es ja ganz viele Persönlichkeitstests, sowas.
Ja.
Aber die Persönlichkeitstests, die fassen ja quasi einfach nur noch mal in anderen Worten das zusammen, was du schon gesagt hast. Das heißt, es ist ja nie eine neue Info. Das ist für Menschen eine neue Info, die überhaupt nicht selbstreflektiert sind. Das ist halt so. Aber so ein Fragebogen, da habe ich zum Beispiel ein paar Items, das sagt, ich bin Dienstagabend lieber zu Hause als bei Freunden, kreuze ich 5 an und dann noch 2 ähnlich und dann kommt raus, ich bin introvertiert. Und manche Menschen sind dann so, wow, krass. Ich bin halt nicht wow, weil ich weiß, es ist halt die Definition von Introversion, dass ich lieber alleine bin als unter Menschen. Und deswegen, das war sowas, wo ich komme auch nicht aus dem Bereich Persönlichkeitspsychologie, muss ich sagen. Deswegen, das hat mich nie so großartig fasziniert. Biopsychologie war schon eher mein Ding, weil wir halt über diese ganzen physiologischen Signale nochmal eine andere Info bekommen, die uns nicht bewusst ist. Also wenn wir auf die Herzrate gucken, wenn wir auf unsere sympathische Aktivität, auf unsere Gehirnaktivität gucken, das sind ja Dinge, die können wir nicht verbalisieren, die nehmen wir ja gar nicht bewusst wahr. Deswegen fand ich das schon immer spannender, als wenn ein paar Dinge zusammenzufassen, die jemand gesagt hat, ein anderes Wort draus zu machen. Und das war bei Human Design halt für mich völlig anders und bei Astrologie, weil ich da halt eine Info bekomme über mich, die unabhängig ist von dem, was ich über mich selbst sage. Und es war dann so, dass ich, wenn ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, konnte ich da schon sehr, sehr gut sehen, was in meinem Leben falsch gelaufen ist und warum ich zum Beispiel depressiv wurde und so weiter. Also das hat dann alles Sinn gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich es selber für mich so erraten hätte können. Also weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mich aber, muss ich ehrlich sagen, auch vorher nicht so ausführlich damit beschäftigt. Also ich habe nicht ausführlich über die Typen nachgelesen, sondern ich habe relativ schnell meinen Chart erstellt. Ich habe halt Manifesto gelesen und dachte, geil, das will ich sein, weil ich dachte, manifestieren und so, ne, großes Bewegen auf der Welt, das möchte ich. Und wie ich mich dann danach damit beschäftigt habe, dachte ich, Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht. Das würde gar nicht passen.
Ja. Das heißt, du hast erstmal auch deinen Chart so als Fokus genommen, um daraus und darüber dann zu verstehen. Ne?
Genau, und dann habe ich weitergemacht mit Partner und engen Freunden und bin da in den Austausch gegangen, genau.
Ja, also mir ging es ähnlich. Human Design ist ja noch gar nicht so lange in meinem Leben. Ich bin wirklich Anfang des Jahres auf den Begriff gestoßen und habe es auch erstmal abgelehnt, muss ich ganz klar sagen, weil ich gedacht habe, jetzt wird wirklich schon wieder was Neues einfach durch die Welt getrieben. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich erstmal einen Widerstand gegen Dinge habe, die nachher Teil meines Lebens werden. Das kenne ich schon, deshalb, wo der Widerstand ist, da lohnt es sich dann immer für mich auch mal hinzuschauen. Ich bin auch eben Generator, habe diese emotionale Autorität und als ich das gelesen habe, ähnlich wie bei dir, ich habe gedacht, okay, cool, so Manifestor, Projektor, Reflektor fände ich jetzt geil. Das war so im ersten Podcast irgendwie ganz kurz mit den Typen benannt und die Generatoren und manifestierenden Generatoren habe ich gedacht, nee, da sehe ich mich auch so gar nicht wieder. Das ist auch, finde ich, ganz typisch, so absolut blinder Fleck. Und fand unglaublich unsexy dieser Aspekt von reagieren. Also das hat mich sehr getriggert, dieses, weil ich aber auch den Impuls nicht verstanden habe. Also ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, zu reagieren.
Ja.
Und da meine Frage auch an dich, wie geht es mit dir, also dir mit diesem Reagieren, was bedeutet es auch für dich und war das was, was du leicht annehmen konntest?
Also das Reagieren konnte ich schon leicht annehmen. Ich sage da gleich noch was dazu. Was mich getriggert hat, war diese Klassifizierung als Arbeitstier, sage ich mal so, die in manchen Texten rüberkommt, was ja völlig falsch ist, weil genau das sollten wir ja nicht tun. Aber wir wissen ja beide, dass ich dieses eine Human Design Buch nicht so liebe und viele auch nicht, aber da standen halt wirklich so Sachen. Der Satz, der mich, glaube ich, am meisten getriggert hat, war: Sie sind die Markenbatterie, die auch dann noch läuft, wenn andere schon längst schlapp machen. Und das ist halt einfach nicht so das, was ich wollte, weil ich bin super kreativ. Ich halte mich für sehr intelligent. Ich bin halt jemand, der wirklich in seinem Leben auch was bewegen möchte. Und da habe ich mich wirklich degradiert gefühlt auf jemanden, wo es nur um diese Arbeitskraft geht. Hauptsache Energie, die anderen steuern das, die anderen geben die großen Ideen und ich führe halt aus und habe nur quasi diese Qualität, dass ich halt nicht so schnell ausbrenne. Das fand ich furchtbar und es ist auch wirklich völlig falsch verstanden, meiner Meinung nach. Mit Reagieren hatte ich nicht so das große Problem persönlich, aber es ist tatsächlich wichtig, das zu verstehen und das ist im Alltag für uns auch, glaube ich, ein Lernprozess und nicht immer so einfach zu verstehen, was ein Impuls ist und was kein Impuls ist. Auf jeden Fall sollte ein Impuls von außen kommen. Das ist schon wichtig. Was aber nicht heißt, dass wir nichts tun können ohne Impuls. Also wir sollen ja trotzdem dem folgen, was uns begeistert, aber ich finde, es erleichtert uns einfach das Leben. weil ich früher zum Beispiel auch Probleme hatte, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel zu Hause hinsetze und überlege, okay, was möchte ich heute zum Frühstück essen? Keine Ahnung. Aber wenn ich zum Bäcker reingehe und mir die Sachen angucke, ist für mich ein Impuls, den ich mir bewusst hole, eine Auswahl, dann tue ich mir da relativ leicht damit zu sagen, wo sagt mein Bauch heute ja, wo sagt mein Bauch nein. Das heißt, man kann sich die Impulse in gewissen Situationen auch selbst holen, indem man sich einfach die Chance gibt zu reagieren, statt einfach diese offenen Fragen funktionieren ja für uns generell nicht. Oder ich gehe in den Supermarkt und gucke mir an, was gibt's denn so? Und dann habe ich dann schon, fühle ich mich zu dem Essen hingezogen oder zu was anderem. Ich werde auch oft zur Ernährung gefragt im Übrigen. Und das wäre so mein Tipp für Generators generell, dass ihr da wirklich, es gibt für die Typen nichts. Also es gibt für die Typen jetzt keine vorgegebene Ernährungsweise oder irgendwas. Ich glaube sowas, aber an sowas generell nicht so richtig. Mhm. Aber da würde ich wirklich sagen, aufs Bauchgefühl zu hören, kann da einen riesigen Unterschied machen. Genau, und manchmal habe ich tatsächlich schon so Phasen, wo ich merke, ich komme allein nicht weiter und fühle mich irgendwie so stuck, aber das ist total normal, das gehört auch dazu. Und dann ist es echt oft so, dass eine andere Person irgendwas erwähnt. Neulich habe ich auch zum Beispiel im Webinar einen Satz gehört und dachte, okay, das muss ich machen. Das sind dann so diese Dinge. Aber es kann auch sein zum Beispiel, es war ja auch ein Impuls in dem Instagram-Post über Human Design zu lesen. Ja. Oder Theta Healing war auch ganz spannend. Ich war im Urlaub in Thailand mit meinem Freund 2018 und da in dem Hotel gab es quasi einen Massagetherapeuten, bei dem ich auch mal war und der auch Theta Healing angeboten hat. Und ich habe mit dem auch gar nicht drüber gesprochen, ich habe das nur gelesen, ich hatte keine Ahnung, was das ist, aber dachte, wow, das klingt cool. Und dann habe ich irgendwann gelesen, dass es bei uns in der Nähe da einen Kurs gibt dazu und dann habe ich das sofort gebucht, ohne großartig zu wissen, was es ist, weil ich mich einfach dazu hingezogen gefühlt habe. Ja. Also bei mir ist es nicht so mit dem Widerstand, bei mir ist es immer gleich so dieses wow, klingt cool, will ich.
Ja, auch spannend, dass es auch diese Möglichkeit gibt.
Vielleicht auch der Unterschied zwischen sakraler und emotionaler Autorität ein bisschen.
Total. Bei dem Arbeitstier, auch da mag ich gern nochmal einsteigen, weil ich das auch super spannend fand. Das war auch so direkt meine Landkarte, dass ich mir vorkam, dass ich wie eher so eine Marionette fungiere und von den Manifestoren irgendwie die initiieren, die Impulse, also die Aufgaben bekomme, die müssen das ja noch nicht mal alles ausführen. Dafür gibt es ja Generatoren und ich so, what? Ich kreiere doch und ich erschaffe doch und das war ein bisschen falsch verstanden, habe ich mich da auch gefühlt. Mhm. Bis wirklich dieses Verständnis, wie du es auch gerade gesagt hast, es kann ein Wort sein und ich brauche gar nicht viel darüber zu wissen und ich weiß ganz genau, das ist so, ah, da will ich hin, ja, oder aber wie bei mir eben dieser Widerstand, wenn es mich in dieser emotionalen Welle trifft, wo ich einfach weiß, ich bin gerade eher unten, es triggert eher, es hat eher so eine Verletzung vielleicht auch drin oder, oh, ich werde erkannt. Ja. Eine Nacht mehr bekommt es so eine Neutralität und eine Nacht wieder mehr bekommt es so, oh, spannend, da hätte ich
Lust. Hast du einen definierten Verstand?
Nein.
Okay.
Ich bin da offen. Ich bin in vielem
richtig
offen.
Eigentlich. Stur.
Das ist so, und auch da fand ich das, also dieses Arbeitstier, da habe ich mich wirklich auch sehr dran gerieben.
Ja.
Das war ganz spannend. Ich finde dieses Bauchgefühl, ich habe ja diese emotionale Autorität und dieses Bauchgefühl war auch etwas, wo ich auch am Anfang gedacht habe, das ist was ich gerne haben möchte. Weil das hat für mich, und da finde ich es spannend, wenn du das gleich mal beschreiben würdest, wie sich das so anfühlt, weil ich schwimme immer und das ist so zwischen dem Spagat. Also ich bin so, es ist himmelhoch jauchzend gefühlt oder es ist zu Tode betrübt. Dazwischen kriege ich kaum mit. Und bei dieser sakralen so Bauchgefühl denke ich mir, das muss ja so wumpern, ne? Im Vergleich dazu denke ich mir immer, ich bin auch ganz glücklich mit der Milzautorität, hätte ich auch, glaube ich, ein Thema. Mal kurz gewunken und dann, oh Gott,
anschauen, ne?
Wo ist es hin? Ja, also da denke ich emotional, okay, check,
Aber wie fühlt sich dieses Bauchgefühl an? Also wie bekommst du wirklich so dieses Wow?
Ja, ähnlich wie bei dir im Alltag. Ich meine, die Generators, wir haben ja alle, auch die MGs, wir haben alle Bauchgefühl. So dieses dem Impulsen folgen im Alltag ist das Bauchgefühl. Also wenn du quasi entscheidest, gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg, kaufe ich mir eine Brezel oder ein Vollkornbrötchen da, dann folgst du ja deinem Bauchgefühl. Das heißt, es ist das Gleiche eigentlich, was das Ding ist bei dir, die emotionale Welle liegt halt drüber. Das heißt, das wirkt schon immer mit rein, das Bauchgefühl. Das finde ich auch spannend zu sagen. Bei Generators ist es oft so, wenn die emotionale Autorität haben, dass die beide spüren, dass die am Anfang ein Bauchgefühl haben, das sich dann danach entweder bestätigt oder nicht, aber es spielt mit rein in die Autorität. Das ist mit wahrnehmbar. Es sollte halt nicht das Leitende sein, weil ihr einfach, wenn ihr nicht im Zustand der Neutralität seid, das alles übertüncht quasi, diese emotionale Welle, weil die so dominant ist.
Ja.
Bei den großen, du meinst ja jetzt bei den großen Entscheidungen, da geht es ja drum bei der Autorität. Es fühlt sich an für mich, also oft ist ja diese Empfehlung, dieses durch Laute, dieses Vibrieren im Bauch wahrzunehmen, durch dieses und das funktioniert für mich persönlich tatsächlich gar nicht so gut. Ich nehme das eher als so eine Weite wahr im Bauch, ist ein Ja, und ein Nein eher wie so ein Zusammenkrampfen, eine Enge. Und es ist einfach so ein Gefühl, bei einem Nein ist so ein Gefühl von Widerstand da. Das ist sowas, ich muss mich zwingen. Ähnlich wie wenn ich nicht meiner Strategie folge. Also ähnlich wie wenn ich jetzt initiieren würde. Fühlt sich für mich auch so, ich pushe gegen den Widerstand an. Und das Ja ist einfach und es ist verbunden mit positiven Emotionen. Es fühlt sich wie, ähnlich wie bei der Milz-Autorität aufregend an. Es ist auch, es ist nicht ruhig unbedingt. Ja. Zum Beispiel, ich habe ja auch eine sehr, sehr große Investition gemacht vor ein paar Monaten. Das ist nicht so, dass du denkst, ach ja, total relaxed, mein Bauch sagt ja. Es ist so ein aufgeregtes Kribbeln und eher so ein, oh mein Gott, ja, ich will das machen. So dieses Gefühl ist es einfach. Genau. Und dann natürlich schaltet sich dann wieder der Verstand ein und möchte einem das ausreden. Aber das ist halt das Wichtigste bei der Autorität, dass wir das lernen, dem nicht zu folgen, auch wenn wir dem Verstand zuhören können, aber ihm da einfach nicht die Entscheidungsgewalt zu überlassen.
Das ist für Kopfmenschen, glaube ich, die jetzt zuhören, auch eine maximale Herausforderung. Ja. Ich kenne es aus dem Yoga, wo wir ja auch ganz viel, gerade auch in Meditation sagen, ne, aus dem Verstand, wenn beobachten, aber geh mehr ins Gefühl, geh mehr in den Körper, komm da an. Welche Empfehlungen gibt es irgendwie, eine Unterstützung? Ich meine, wenn man Human Design, finde ich, kennt, hat man schon mal so eine Art Gebrauchsanweisung, wo man dann vielleicht sich ertappen könnte. Aber gibt es eine andere Form von Unterstützung, wie ich, wenn der Verstand halt wieder so übermächtig wird, wirklich diesen Gefühlen, diesen Autoritäten da folgen kann?
Genau, also ich finde, der erste Schritt ist einfach Bewusstheit. Und das würde ich jetzt auch als Psychologe oder als Coach erzählen, dass es immer hilft, diese Metaebene einzunehmen. Und allein, dass wir diese Metaebene einnehmen können, zeigt ja, dass wir nicht unser Verstand sind. Und viele sind einfach so identifiziert mit ihrem Verstand, dass sie denken, das bin ich. Aber wahrzunehmen, dass es da ein Bewusstsein gibt, das zugucken kann, was unsere Gedanken sind und was da passiert und was andererseits im Körper passiert, das zeigt, dass wir quasi das moderieren können. Das ist nur ein Anteil in uns. Ähnlich wie mit dem inneren Team, das können wir ja dann auch immer ganz gut damit arbeiten und sagen, okay, das ist der innere Kritiker, der jetzt gerade auftaucht und der hat jetzt nichts zu sagen in dem Moment. Dem überlasse ich jetzt einfach nicht die Führung und genau so geht's da. Viele sagen dann auch, wie schalte ich das aus? Ihr könnt euren Verstand nicht ausschalten. Das funktioniert meiner Meinung nach absolut nicht.
Ja, aber schade.
Ihr könnt eben quasi, ihr seid der CEO quasi am Konferenztisch und nicht euer Verstand. Euer Verstand ist ein Teilnehmer und der kann auch sehr wertvoll sein. Im Entscheidungsprozess, um Informationen zu sammeln zum Beispiel. Damit ich überhaupt ein Bauchgefühl bekommen kann, brauche ich ja auch eine gewisse Art an Informationen zu dieser Entscheidung. Und da hilft mein Verstand ja schon. Er sollte nur einfach nicht die Gewalt sein, die Entscheidung trifft, weil wir da einfach nie die Sicherheit finden. Also ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Wir machen Pro-Kontra-Listen. Wir wägen ab, wir denken, aber es stellt sich nie dieses Gefühl von, ich bin mir sicher ein. Das ist immer im Körper. Deswegen hilft es einfach, sich das so vorzustellen, ich bin quasi der Chef und ich bin nicht mein Verstand ist nur ein Teil von mir und der bekommt bei der Vordiskussion der Entscheidung auf jeden Fall und auch sonst ist er wertvoll und bekommt eine Rolle, aber er ist eben nicht derjenige, der entscheidet. Da gucke ich in meinen Körper, auf meinen Bauch, auf mein Gefühl. Und oft ist es ja auch so, dass wir das wahrnehmen können. Die meisten haben nicht das Problem, dass sie es nicht wahrnehmen. Also die meisten, mit denen ich spreche, sagen, ich nehme es wahr und dann kommt mein Verstand und sagt, Bullshit, das machst du nicht. Das kostet so viel Geld. Bla, 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 bla.
Ja. Ja. Finde ich ein super schönes Bild. Also da kann ich unglaublich viel mit anfangen. Mhm. Und genau das glaube ich eben auch, dass das Gefühl so spürbar ist, egal woher es kommt, dass aber wirklich dieser Sicherheitsgedanke oder dieser Verstand, der nochmal abwägen mag, nochmal aufgrund von Glaubenssätzen, da wirklich dann so reinpeitscht, dass wir manchmal eben diese Erwartung anderer erfüllen. Ja.
Ja, also es kann sein, dass es nicht da ist, das Gefühl war bei mir früher auch so, dann haben wir uns das abtrainiert aus irgendwelchen Gründen.
Mhm. Weil da würde ich gerne auch nochmal die Brücke schlagen, so ein paar Aspekte klingen nochmal in mir nach, die du ganz zu Beginn gesagt hast. Mhm. Das war zum einen das Thema, dass du die Dinge durchziehst, also durchgezogen hast, ja, dir auch manche Dinge verboten hast. Und eben auch, da komme ich so auf diesen Bereich von Erschöpfung und Pause. Denn auch da, so als Generator, habe ich manchmal so das Gefühl, wir sind ja, ne, je nach Beschreibung, die Dauertour.
Genau, für uns keine Pause.
Genau, so alles andere, Projektoren vor allem ganz wesentlich, Pausen entscheidend, ja. Aber ich habe auch so das Gefühl, eine Pause ist auch mal schön. Also, ne, diese Frage wirklich, ist in deinem Chart abzulesen, dass du die Dinge durchziehst oder wo gehört das hin, dass du aber auch gegebenenfalls eine Tendenz vielleicht hast, gegen deine Freude zu arbeiten oder wo auch dieses herkam, kommt? Mhm. Und dann, wie handhabst du es mit Pausen?
Ja, okay. Also, grundsätzlich, wir haben ja diese vier Motorzentren im Chart. Und diese Motorzentren, die pushen uns in gewisser Weise, da steckt Energie drin. Das ist zum einen das Sakral, das wir als Generators ja immer definiert haben. Dann haben wir die Wurzel, die mit Stress zu tun hat und einfach dem Druck, Dinge zu tun. Das ist eins der Druckzentren, sage ich jetzt zwei. Dann haben wir eben noch den Solarplexus mit der emotionalen Welle und das Ego mit der Willenskraft. Und ich habe halt logischerweise das Sakral definiert und dazu die Wurzel. Und es hat da nochmal so ein bisschen zusätzliche Power und die Wurzel gibt mir eben oft, ich habe auch eine Verbindung zwischen beiden, weil ich eine offene Milz, offenes Emozentrum habe, deswegen ist meine Wurzel verbunden mit dem Sakral. Das gibt mir sehr stark diesen Push, Dinge zu tun und vor allem, wenn ich was angefangen habe, wobei das auch eine Generator-Charakteristik ist, wenn wir was angefangen haben, laufen wir dann oft so weiter und können uns gar nicht wirklich stoppen. Es ist schwieriger. Während der MG hin und her springt, wir sind dann so, wenn wir mal im Flow sind, sind wir mal im Flow. Mir fällt es manchmal tatsächlich schwer, wenn ich in was Kreativen bin, was mich begeistert, mal auf die Toilette zu gehen, mal ein Glas Wasser zu trinken oder so, weil ich einfach nicht aufhören kann.
Oh, das kenne ich so gut. Und es ist so schön, dass es einfach auch dem Typen zugeordnet wird. Ja. Das freut mich gerade total. Ich erlebe es trotzdem auch und das ist eher dann so, finde ich, die Kehrseite. Wenn ich Dinge angefangen habe, ziehe ich sie manchmal trotzdem durch, auch wenn sie mir nicht mehr entsprechen.
Ja, da habe ich gleich auch ein cooles Beispiel.
Es fällt mir halt total schwer, obwohl ich das merke, da dann zu sagen, nein.
Hast du auch eine definierte Wurzel?
Ja.
Ja. Genau, das ist das, die Kombi ist, aber kann uns so unterstützen und ich nutze die inzwischen ganz, ganz bewusst. Und es hilft mir so sehr, mal, man hat ja mal diese Projekte, die wichtig sind und auch wir haben nicht jede Minute Begeisterung, das ist einfach so. Und auch wir haben manchmal keinen Bock mehr, obwohl wir dieses Projekt eigentlich fertigstellen möchten, wenn es dann nicht mehr so die Anfangsbegeisterung da ist, wenn es gerade mühsam wird und so weiter. Und da hilft mir die Wurzel so sehr, dann einfach mal durchzupushen und es fertig zu machen. Habe auch zusätzlich noch einen Steinbockmond, das ergänzt sich ganz gut. Oh, ja. Man kann nochmal astrologisch gucken, das ist halt auch so ein Pusher. Aber ich habe es natürlich auch oft früher so benutzt, dass es mir geschadet hat. Vor allem in der Kombination mit dem offenen Solarplexus. Mit dem offenen Solarplexus ist es ja so, wir nehmen quasi die Emotionen von anderen komplett auf. Und das ist sehr, sehr unangenehm, weil wir verstärken die auch noch. Und deswegen werden wir oft sehr, sehr früh zu People-Pleasern, die versuchen, alle anderen glücklich zu machen und immer Ja zu sagen, das allen recht zu machen. Und da war ich früher halt extrem drin gefangen. Und wenn du dann Ja sagst zu Dingen, die du eigentlich nicht willst, nur um andere glücklich zu machen und die dann alle durchziehst, dann bist du irgendwann komplett in Erschöpfung.
Ja.
Und bei mir war es echt so früher, ich habe nie eine Pause gemacht. Ich habe eigentlich, bin nach Hause gekommen, habe angefangen zu putzen, aufzuräumen. Ich habe mich nie einfach nur mal hingesetzt. Was aber auch daran lag, dass ich quasi auch immer so eine innere Unruhe hatte und das auch gar nicht ausgehalten habe, mich mal hinzusetzen. Mhm. Und inzwischen mache ich das schon. Also ich finde Pausen super, super wichtig. Was ich halt eher mache, ist tatsächlich Bewegungspausen. Natürlich lege ich mich auch mal hin, natürlich setze ich mich auch mal in die Sonne und so, aber mir tut es oft besser, wenn ich mich ein bisschen bewege, weil ich gerade merke, wenn ich mich bei Müdigkeit dann hinlegen würde, was für einen nicht-sakralen Typen super gut sein kann, dann ist es für mich, mir geht es danach eher schlechter als zuvor. Ich bin dann vom Kreislauf total runter und so. Also das ist nichts, wo ich sage, oh, das hat jetzt gut getan, wenn ich mich tagsüber hinlege.
Ja.
Deswegen versuche ich dann eher, mich ein bisschen zu bewegen und das tut dann gut, da fühle ich mich dann eher aufgeladen danach. Aber grundsätzlich hat mir zum Beispiel die definierte Wurzel jetzt sehr geholfen, die Habil noch gar durchzuziehen und das hätte ich einfach schade gefunden, wenn man da irgendwie schon über die Hälfte geschafft hat, dann zu sagen, ich breche das jetzt ab, so ein Typ bin ich einfach nicht. Da bin ich dann auch zu ambitioniert einfach, wo ich mir denke, okay, das möchte ich jetzt schon auch mitnehmen. Es ist so lustig, weil ich schon so oft bei irgendwelchen Retreats war und in der Vorstellungsrunde sagen die Leute, ja, ich bin die Anja und ich habe das abgebrochen. Das ist wirklich so, ich sitze immer da und sage, hey, ich bin Claudia, ich habe noch nie in meinem Leben irgendetwas abgebrochen, noch nie. Bei meiner Promotion damals habe ich tatsächlich, da hatte ich viele, viele Momente, wo ich überlegt habe, abzubrechen, aber ich habe es halt einfach trotzdem durchgezogen. Aber es kann einem wirklich auch schaden, wenn man das nicht bewusst macht. Gerade so Gewohnheiten, wo wir einfach nur, da kommt dann das offene Ego ins Spiel. Das offene Ego bedeutet, ja, ich habe nicht konsistent Willenskraft zur Verfügung, bedeutet, Dinge durchzuziehen, einfach nur des Durchziehens willen, fällt mir schwer.
Ja.
Und gerade da rutschen wir oft in dieses Nicht-Selbst-Thema. Das ist ja das Tückische im Human Design, dass wir bei den offenen Zentren spüren, okay, es gibt Menschen, die haben das und ich will das auch. Genau das, was ich nicht habe, was nicht meine Stärke ist, will ich unbedingt haben. Und das muss ich beweisen. Und das offene Ego ist ja generell, ich muss mich beweisen. Und dann gibt es Dinge, die muss ich dann einfach eine Zeit lang ziehe ich die einfach stur durch, ohne dass sie mir gut tun. Beispiel. Ich habe mal was geschenkt bekommen. Und zwar ein Tagebuch. Da ging es einfach nur darum, über fünf Jahre, das muss man sich mal vorstellen, krass, jeden Tag so 2-3 Sätze aufzuschreiben, was man heute gemacht hat abends.
Und ich hatte Idee, ja.
Über ein Jahr durchgezogen. Es war einfach nur nervig. Jeden Abend im Bett dachte ich mir, oh Gott, ich muss jetzt noch 3 Sätze schreiben, was ich gemacht habe. Aber ich war total dann irgendwann drin und dachte mir, oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht aufschreibe, dann kann ich nicht in 5 Jahren nachschauen, was ich heute gemacht habe. Und ich habe wirklich so lang gebraucht, um mich davon zu lösen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen.
Ach krass.
Dass ich aufgehört habe, dieses Tagebuch zu führen, obwohl es nichts war, wo ich sage, das tut mir gut, das ist was, das macht mich glücklich. Ich fand den Gedanken nur ganz nett, okay, das mal nachlesen zu können, was habe ich denn damals so jeden Tag gemacht, das schon, aber das war es mir dann einfach nicht wert,
ja,
da quasi mir diese Routine aufzuzwingen, aber ich habe es sehr, sehr lange durchgezogen. Wenn ich es mal vergessen habe, habe ich es nachgetragen, dann habe ich mich natürlich nicht mehr erinnert, also es war furchtbar.
Auch eine hohe Frustrationstoleranz, also auch eine Fähigkeit zu leiden. Ne?
Voll, absolut.
Wahnsinn. Aber da sind wir bei dem Punkt, den ich auch unglaublich spannend finde. Denn dieses Thema Routinen ist ja etwas, du hast da auch schon einige Sachen zugeschrieben, erzählt. Das weiß ich, da gibt es auch eine Meinung zu. Ja. Ich finde, dieses Thema Routinen begegnet mir halt ständig, weil immer wieder auch meine Yogis fragen, ja, wie handhab ich das denn? Und Wie ist deine Haltung zu Routinen, auch vielleicht auf dieser Grundlage von Human Design und der Unterschiedlichkeit ja auch von uns Typen, von dem, was wir brauchen? Weil ich habe das Gefühl, ganz viele geißeln sich, weil bestimmte Vorgaben in der Szene sind und nachts um 4 ist die Energie halt noch irgendwie, da kann ich noch mehr mit anderen Welten kommunizieren. Kann ich bestimmt, kann ich aber auch vielleicht im Schlaf. Also so, was ist da so deine Haltung zu?
Ich habe da ja so ein bisschen eine unbeliebte Meinung dazu. Ich
habe schon herzlich willkommen.
Podcast-Folge dazu aufgenommen, dass ich glaube, dass das offene Ego ein kollektives Nicht-Selbst-Thema ist, weil die meisten Menschen haben offenes Ego, haben keine Willenskraft. Mhm. Also ich glaube, die Zahlen variieren immer so ein bisschen, aber ich glaube, 60 bis 70 haben offenes Ego. Und ich habe das Gefühl, dass es genau deswegen glorifiziert wird. Dass es genau deswegen so viele sich danach sehnen, nach diesem, dieser erfolgreiche CEO steht jeden Tag um 5 Uhr auf und geht erstmal aufs Laufband. Dabei hört er irgendwie die Nachrichten, danach meditiert er und liest 3 Bücher. So. Und da wollen ganz, ganz, ganz viele hin, unabhängig davon, ob es zu ihnen passt und ob es ihnen gut tut. Und ich habe ja auch schon mal einen Post dazu gemacht, Morgenroutine und Abendsroutine, je nach Typ, und so ein paar Vorschläge gemacht, für wen das eher passt und für wen nicht so. Grundsätzlich würde ich immer sagen, experimentieren. Das ist ja auch das Wichtige an Human Design, ne? Dass wir wirklich damit rumprobieren müssen. Und ich würde nie irgendwas machen, wo ich sage, okay, das steht da, das sollte zu mir passen, aber ich merke dann, es tut mir nicht gut. Und grundsätzlich kann man immer sagen, es gibt halt so ein paar Leitfäden. Also gerade mit Typen mit sakraler oder Milzautorität sind eben eher spontane Menschen, grundsätzlich. Das heißt, für uns ist es zum Beispiel, also ich leide, wenn ich mir einen Essensplan mache für die ganze Woche. Während für andere das super erleichternd sein kann. Also einerseits wäre es natürlich vereinfachend, aber ich weiß einfach nicht, was ich morgen essen möchte. Und dann, wenn ich es eingekauft habe, würde ich mir trotzdem was anderes holen, wenn ich anderes Lust habe. Deswegen, da sind schon Routinen zu so einem kleinen Teil eher vielleicht so starre Routinen vielleicht nicht so gut geeignet. Genauso beim MG zum Beispiel, da braucht so super viel Abwechslung, wenn du jetzt ein MG sagst, okay, du musst jeden Tag, jeden Morgen genau das Gleiche machen, furchtbar, passt überhaupt nicht zu dir. Während zum Beispiel ein Reflektor da vielleicht total aufblüht, weil er oder sie ja sowieso jeden Tag ganz anders erlebt, durch diese unterschiedlichen Aktivierungen im Chart, die brauchen wirklich so ein bisschen Routine, die brauchen feste Rituale, die ihnen einen Halt geben irgendwo. Mhm. Genauso wie ich Menschen mit einem definierten Ego auch eher dazu raten würde, wobei es da auch Vorsicht geboten ist. Das, ein definiertes Ego heißt nicht, dass du alles durchziehen musst, aber die Dinge, wo dein Herz sich hingezogen fühlt, wo du sagst, yes, das ist gut für, das mag ich, das begeistert mich, die dann durchzuziehen, das ist für diese Menschen tatsächlich gut und positiv, die macht es stolz, die macht es glücklich, die lieben das. Uns würde das nie so erfüllen, wenn wir einfach nur es mit irgendwie, wir könnten es wahrscheinlich hinkriegen mit unserer definierten Wurzel, dass wir uns zwingen, jeden Morgen um 6 joggen zu gehen. Mhm. Aber wir hätten wahrscheinlich nie dieses Gefühl, dass wir dann irgendwie so erfüllt und stolz sind, wie die Menschen mit einem definierten Ego. Für die ist es einfach wichtig, das dann auch zu nutzen, diese Energie. Also da gibt es einfach so ein paar Charakteristiken, wo man gucken kann, abhängig von den definierten Zentren, der Autorität und dem Typ, tut mir das eher gut, tut mir das eher nicht gut. Ich glaube auch, dass wir alle unsere innere Weisheit haben, die wir halt oft outsourcen. Ich würde auch immer zu Vorsicht raten bei einem offenen Kopf, den haben wir ja alle. Fast alle, nicht alle, aber ich glaube 70% oder so haben einen offenen Kopf, sehr viele. Und das ist wirklich auch das, was mich jeden Tag immer noch sehr, sehr beeinträchtigt. Weil ich immer wieder darauf zurückkommen muss, was will denn ich? Und zu oft immer noch darauf reinfalle, dass ich mir von irgendjemand mich inspirieren lasse, in Anführungszeichen, und dann einfach was Fremdes für mich versuche zu übernehmen, was nicht zu mir passt. Und mir passiert immer noch fast täglich. Und da kann es echt passieren, Kombination offener Kopf, offenes Ego, du liest irgendwo Heidi Klum oder was auch immer, Heidi Klum ist nicht mehr in, wer ist denn in, ich weiß es nicht.
Oh, ich bin da auch raus. Lassen wir Heidi, die war damals cool.
Macht jeden Morgen um 5 Uhr die und die Yoga-Routine und du denkst, boah krass, wow, das muss ich auch machen, das ist super. Und dann versuchst du es 2 Tage, dann hörst du wieder auf damit, weil dein offenes Ego nicht die Power hat und dann gehst du in die Selbstverurteilung.
Ja.
Ja, genau, deswegen bin ich nicht so erfolgreich, ich schaffe sowas einfach nicht, ich bin undiszipliniert und so weiter und so fort.
Super, ich habe mich bei
manchen... Aber ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gibt, die lieben Routinen, denen tut das so gut. Und dann gibt es ja auch sowas wie eine flexible Routine, dass du sagst, okay, ich passe das halt, ich nehme mir jeden Morgen 15 Minuten Zeit für mich und... ich mache dann das, wonach mir ist und lasse dann mein Bauchgefühl entscheiden. Ich nehme ja nur so gewisse Zeiten, wo ich sage, da ist Self-Care, da ist Zeit nur für mich. Ja. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Es muss auch nicht immer eine Meditation sein. Also ich bin ein riesiger Fan von Meditation und Zeit alleine und Stille, weil sonst lernen wir auch nicht, unsere eigene Stimme zu hören, wenn wir da nie reingehen. Aber es muss, eine Routine muss nicht immer dieses... ich mache ein ayurvedisches Ritual und meditiere sein. Meine Routine ist, ich trinke Kaffee früh. Mhm. Und ich liebe es. Ist auch unbeliebt in spirituellen Kreisen, weil Kaffee wieder die und die Wirkung hat. Ich liebe Kaffee. Und es ist tatsächlich für mich so eine Art Ritual. Also ich mache während der Zeit normal nichts.
Ja.
Also ich gucke jetzt meistens nicht aufs Handy, gucke irgendwelche Videos, sondern ich trinke einfach nur meinen Kaffee und gucke vor mich hin, tatsächlich. Das ist vielleicht ein merkwürdiges Ritual, aber mir tut es einfach richtig gut.
Ja. Ich mag dieses Undogmatische und ich finde genau, wie du eben auch sagst, es gibt einige Typen, die brauchen eben genau Struktur und da ist das so hilfreich.
Offene Zentren ist ein guter Hinweis, viele offene Zentren, unabhängig vom Typ, es gibt auch Generators, die haben nur 2 Zentren definiert, ne? Ist eher selten, aber gibt es auch.
Ja.
Viele offene Zentren, ist viel Fluktuation, viel Energie, die mal so ist, da kann Routine immer gut sein.
Ja, also ich habe auch nur 3 Zentren definiert und ich merke das zum Beispiel auch, dass ich eine gewisse Form von Routine brauche, aber eher genau so, wie du sagst, dass ich morgens und das kann an Tagen, wo ich eben nicht fix arbeite, auch mal später sein, aber dass ich mir morgens so 20 Minuten für mich nehme, fertig. Mhm. Und die ist dann sehr individuell. Also das ist wirklich eher so, mal schauen, was ich an dem Tag brauche. Und ich kenne Menschen, die aber wirklich total aufgehen. Und da ist auch, und das fand ich gerade nochmal spannend, dieses Ego definiert, die feiern sich dafür, dass sie das getan haben, so sehr. Ja. Wo ich manchmal da so daneben stehe und denke, boah, ist das toll, wie jemand sich so darüber auch freuen kann, also so auch stolz sein kann. Und ich denke, krass, ich glaube, dieses Gefühl ist mir noch nie so abgegangen. Also es ist noch nie so da gewesen.
Bei mir ist es tatsächlich eher bei diesen Langzeitsachen, die definierte Wurzel. Das kenne ich schon auch. Ich war schon auch super stolz, wie ich da quasi meine Urkunde in der Hand hatte und so.
Ja. Genau, bei diesen langen Sachen, auf die ich arbeite, da kenne ich das auch gut.
Aber oh, also es ist halt immer so, eher so dann, wenn, oh Gott, ich habe es geschafft.
Ja.
Glücklicherweise also, habe ich das überstanden jetzt und jetzt kann ich was Schönes machen.
Genau, Halleluja. Also wo ich auch denke, ne, wenn dann jemand hier sagt, boah, ich war heute Morgen laufen und dann voller Stolz und 10-mal das erwähnt, wo ich sage, ja, toll.
So. Bei mir ist es tatsächlich so, dann gibt es ja auch diese ganzen Tipps, die man machen kann, ne? Ja, stell dir deine Laufschuhe hin, verabrede dich mit jemandem. Mir wäre das auch völlig wurscht, ob ich mit jemandem verabredet bin. Ich würde dann trotzdem früh um 6 wahrscheinlich weiterschlafen oder schnell eine Nachricht schicken, dass ich keinen Bock habe. Also,
ich drehe mich nochmal um.
Genau.
Genau das. Ja. Ja, und mit dem offenen Zentren, genau, dieses also wirklich so sehr auch aufnehmen. Und ich finde gerade, ja, wir haben so viel Instagram, wir haben so viel Social Media, also wir bekommen ja ständig auch Reize, Impulse, Ausrichtungen. Und ich habe so oft momentan eben auch in meinem Coaching dieses Thema, hast du denn noch einen Bezug zu deinen Bedürfnissen? Nimmst du dir denn überhaupt noch Zeit? Ja, nimmst du dir überhaupt noch diesen Raum auch mal zu spüren? Was ist wirklich eigentlich, wenn du all das dann wahrgenommen hast und verdaut hast, so deins? So.
Ja,
voll. Im Moment ist so wichtig, finde ich.
Mhm.
Ja. Super spannend. Für mich nochmal die Frage, und ich glaube, die Frage bekomme ich immer wieder auch von den Zuhörern, nämlich was ist, wenn ich jetzt sage, okay, Human Design finde ich spannend, wovon wir hier gerade gequatscht haben, okay, vieles so, was und unbekannt und bekannt. Man kann ja Sessions machen, also Readings machen zum eigenen Diagramm, braucht dafür halt klassisch Geburtsort, Geburtsdatum, Uhrzeit, am besten, um dieses überhaupt zu haben. Und es wird wahrscheinlich ja je nach Fragestellung erstmal überhaupt, wer bin ich, was steckt da alles drin sein, bestimmte Fragestellungen, wie du eben auch schon gesagt hast, man kann dann gucken mit Partner und Kindern und ja. Wie beziehe ich mich da drauf. Aber was sind so Effekte, die ich mitnehme nach so einem Reading?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, dass ich, was ich am allerhäufigsten erlebe nach dem Reading, ist so dieses Erleichterung. So viele gerade, also ich hatte in letzter Zeit sehr, sehr viele Projectors im Reading. Und da ganz oft dieses Aufatmen, dieses, oh, okay, ich habe die Erlaubnis, so zu sein. Ich bin okay, so wie ich bin. Es ist nicht, ich bin nicht faul, ich bin nicht undiszipliniert, ich bin nicht, keine Ahnung, weil einfach viele so in diesen Nicht-Selbst-Themen gefangen sind, dass es für sie so eine unglaubliche Erleichterung ist, gerade wenn ihr nochmal jemand anders sagt, okay, das ist in deinem Chart, du bist so gemacht, das hat auch einen Sinn. Ich glaube ja ganz, ganz fest dran, dass es einen totalen Sinn macht auf der Welt, dass wir genauso gebraucht werden, wie wir sind und dass jeder Typ so seine eigenen Qualitäten hat. Und da ist ganz viel, viel Mitgefühl für sich selbst, viel tieferes Verständnis, wer bin ich überhaupt, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Viele erahnen das ja schon so ein bisschen, aber einfach von außen nochmal diese Bestätigung zu kriegen. Bei manchen habe ich das Gefühl, sie erleben das so, dass ich ihnen die Erlaubnis gebe, so zu sein, wie sie wirklich sind. Ja. Und da zurückzugehen und sich das wirklich, ja, zu gestatten, ohne irgendwie in irgendwelchen Nicht-Selbst-Themen unterwegs zu sein. Aber ich muss mehr machen, aber ich muss mehr machen. Das ist ja dann oft das Thema. Und es gibt natürlich auch Anhaltspunkte. Also ich habe in letzter Zeit, ich habe ja auch ein Reading, das komplett spezialisiert ist auf das Thema Finanzen, wo wir ganz tief drauf eingehen, wo sind deine persönlichen Schlüssel irgendwie, Reichtum im Leben zu erschaffen und wo sind deine Blockaden vielleicht.
Oh ja, spannend. Auch
ein bisschen tiefer in die Astrologie mit rein. Das kann man ja connecten, weil im Human Design Chart, das ist ja auch, geht ja auch von der Stellung der Planeten in den Gates aus, in den 64 Toren. Und wenn wir dann nochmal gucken, okay, und ist es in diesem Tor und wo ist es denn im Geburtschart, in welchem Sternzeichen und Haus, dann können wir das noch zu einem größeren Bild connecten von unserem Purpose quasi auf der Welt, unserer Bestimmung. Und das ist sehr, sehr spannend. Aber ich habe auch Leute im normalen Reading, sage ich mal, ganz, ganz oft in letzter Zeit einfach, die vorher sagen, können wir bitte besonders auf das Thema Beruf eingehen, weil sie sich da Unterstützung wünschen. Gerade viele wollen eigenes Business aufbauen oder sind schon dabei und wollen da einfach mehr Klarheit haben. Wo soll es denn für mich hingehen? Und ich sage immer dazu, Human Design ist definitiv keine Berufsberatung. Ich kann dir nicht sagen, also du solltest irgendwie einen Blumenladen aufmachen und du solltest Fotografin werden, auf keinen Fall. Aber es kann natürlich so Richtlinien geben, was liegt einem besonders, was sind die Stärken, worauf sollte man vielleicht nicht unbedingt das Business aufbauen mit den offenen Zentren, worauf solltest du achten in deiner Energie, was ist deine Stärke als der Typ, und dann kann man einfach so ein Bild flechten, wo man danach einfach eine stärkere Orientierung hat, wer bin ich denn auf der Welt, wer sollte ich sein, wo lebe ich das schon, wo lebe ich das nicht so stark, und ich glaube einfach, dass wir auch viel stärker einfach das manifestieren, was wir uns wünschen, wenn wir einfach quasi mehr zu unserer Energie zurückkommen und aufhören, diese Nicht-Selbst-Themen zu leben und einfach zu gucken, was machen die anderen und ich muss das auch und ich bin mangelhaft da und ich bin mangelhaft da, sondern zurückzugehen zu unseren Stärken und die wirklich auszuleben, was nicht bedeutet, dass die uns immer leicht fallen. Ich habe immer das Beispiel mit der definierten Kehle. Ja, es gibt Leute mit definierter Kehle, die trotzdem Angst haben, vor anderen zu sprechen, weil sie daran viele in der Kindheit, Jugend, unschöne Dinge, Mobbing oder Ähnliches erlebt und haben dann Angst, sich auszudrücken. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Stärke ist. Die definierten Zentren sind wirklich was, worauf wir auch unseren Beruf, unser Leben aufbauen können und sollten. Die sollten wir auch für uns nutzen. Deswegen gibt es da einfach ein schöneres Bild. Also es ist wirklich, es gibt Orientierung. Wir gehen auch nochmal ganz, ganz stark. Ich liebe ja Beispiele. Du kennst es ja, du warst ja in einem Online-Kurs. Ich finde, für viele ist es schwierig. Und das ist eine Stärke von mir, glaube ich, abstrakte Konzepte in anwendbare Beispiele zu übersetzen und mit meinem Leben zu connecten, zum Beispiel zu sagen, okay, guck mal, das und das habe ich so erlebt, das ist wegen dem und dem Zentrum. Weil viele hören Strategie, Autoritäten, das ist super abstrakt und sie können das überhaupt nicht auf ihren Alltag übertragen. Und da zu gucken, okay, wie kannst du deine Strategie leben? Was heißt für dich auf Einladung warten? Was heißt für dich reagieren? Wo hast du es schon mal gemacht? Wo hast du es vielleicht nicht gemacht in einem Job, in dem du sehr unglücklich warst? Und da setzen wir dann einfach so dieses, wie du gesagt hast, dieses Puzzle zusammen, sodass einfach du danach rausgehst mit mehr Verständnis für dich selbst, mehr Selbstannahme, mehr Orientierung und zu einem grundsätzlichen Verständnis, okay, was passt für mich und was passt nicht für mich. Und dann ist aber wirklich das Wichtigste, ich sage es immer dazu, Human Design ist kein Persönlichkeitstest, wo du sagst, ah ja, ich bin jetzt die und die Persönlichkeit, total spannend, und dann legst du es wieder weg, weil dann bringt dich das null weiter. Es ist wirklich ein Weg des Experimentierens täglich, und das ist auch ein, ja, es ist so ein langer Weg. Es ist jetzt nichts, was du dann in ein, zwei Wochen gemeistert hast. Ich bin da ja auch noch dabei und ich werde da auch noch einige Jahre reinwachsen. Wir haben einfach unser Leben lang irgendwas über uns gelernt von außen und ganz viel aufgenommen, und das wieder zu verlernen, das geht einfach nicht von heute auf morgen.
Ja. Dieses Puzzle, oder eben auch wirklich für mich ist das so, wie so nicht nur Orientierung, sondern wie so ein Bauplan. Also ich habe irgendwie so einen Bauplan darüber, und ich habe wirklich darin eine Klarheit und kann erstmal mich so mehr verstehen. Also das habe ich total wahrgenommen. Was ich aber dann ganz spannend finde, gerade auch mit Blick auf den Transfer in den Alltag und das Experimentieren, ich finde so dieses, okay, erlaub dir vielleicht mal mehr so auf deine Autoritäten zu hören, so zu schauen, wenn du emotional bist, nochmal eine Nacht drüber schlafen und. Das, okay, kann man jemandem mitgeben. Aber zwei Sachen, die ich nochmal schwieriger finde, ist zum einen, ich komme aus Projektoren-Verhältnissen. Also da gibt es fast gar keinen Generator, spannenderweise, in meinem Umfeld. Ne? Wir haben viel auch Pausen gemacht. Wir hatten auch hier und da viel Strukturen. Also es war ganz spannend. Da habe ich viel übernommen, merke ich. Also was so gar nicht so meinem Generatortypen komplett entspricht. Und gleichzeitig diese Nicht-Selbst-Themen. Ich kenne es ja aus dem Coaching, so Glaubenssätze, die man angenommen hat. Es gibt ein paar Sachen, wenn man die einmal verstanden hat, okay, dann lassen die sich auch leichter lösen. Aber es gibt ja so ureingegrabene Glaubenssätze, die wirklich wie Vernarbung auf dem Herzen sind. Und wo der Verstand einfach auch so dagegen wettert. Also da, selbst auf der Metaebene, ne, ich weiß das, ne, trotzdem versuche ich es jetzt allen recht zu machen, weil ich habe gerade gar kein anderes Experimentierfeld. Begleitest du da auch weiter, oder gibt es da eine andere Form von Unterstützung, wie man genau daraus ja eben auch wirklich seinem Typ entsprechend in die Kraft kommt?
Ja, sehr gute Frage. Grundsätzlich glaube ich, da stecken dann mehr Aspekte drin. Also ich glaube, dass wir manchmal einfach, wir müssen einfach auf diese Verhaltensebene kommen. Da bin ich der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie aus der Psychologie gar nicht so abgeneigt. Ich glaube, dass wir einfach irgendwie das auf diese Ebene runterbrechen müssen. Und das ist einfach auch unbequem. Also für mich war es super, super schlimm am Anfang auch. Da habe ich mich noch nicht mit Human Design beschäftigt im Übrigen. Das war selbst meiner Psychotherapeutin klar, dass People Pleasing und Ja sagen und so weiter, die war auch super. Also das ist auch ein Ding, ne? Ihr wisst bestimmte Dinge wahrscheinlich schon über euch. Es setzt sich halt nur zusammen. Ich wusste immer, ich mache das, aber ich wusste nicht, warum. Ja. Also dieses offene Emotionszentrum war mir einfach nicht klar. Ich wusste schon seit Jahren, dass das ein Schwachpunkt von mir ist oder eine Stelle, wo ich wirklich dran arbeiten muss, dass ich immer versuche, es anderen recht zu machen. Das war jetzt keine neue Info für mich. Das können natürlich auch Coaches, Therapeuten und so weiter erkennen, die nicht mit Human Design arbeiten. Und da einfach mit kleinen Schritten das anfangen, in die Verhaltensebene zu übersetzen und sich selbst dabei so ein bisschen in den Arm zu nehmen, sage ich mal so. Ich bin einfach ein großer Fan von inneres Kindarbeit, dass wir wirklich da immer wieder in diese Rolle gehen, dass wir, also ich finde die Dr. Nicole Parra ganz toll, ich weiß nicht, ob du die kennst,
ja.
The Holistic Psychologist, und dieses Reparenting finde ich ganz toll, ihr Konzept, dass wir sagen, okay, wir haben bestimmte Verletzungen aus der Kindheit, unsere Eltern haben natürlich nicht alles richtig gemacht, uns, aber wir sind jetzt die Erwachsenen und ja. wir nehmen unser inneres Kind an die Hand und wir machen es, wir machen die unbequemen Sachen und trösten dabei unser inneres Kind und sagen, es ist okay, du bist sicher. Da kann natürlich auch sowas wie Yoga sehr helfen, da kann Breathwork, also Atemübungen sehr, sehr helfen, tiefe Bauchatmung kann uns so beruhigen, auch einfach auf die physiologische Ebene zu gehen. Wir wissen ja gerade, Oxytocin, so diese ganzen Neurotransmitter auch, die uns beruhigen, wenn wir uns einfach mal selbst umarmen. Das haben wir total verlernt. Wenn wir das mal das erste Mal machen, es fühlt sich super seltsam an, oder? Wenn wir uns einfach mal selbst in den Arm nehmen oder selbst mal über den Arm streicheln oder allgemein uns selbst mal massieren. Ich zuletzt auch mal angefangen. Das fühlt sich erst super weird an, weil wir da so disconnected sind. Aber das auf jeden Fall in den Körper kommen und lernen, uns selbst, unser Nervensystem zu beruhigen. Während wir mal unbequeme Dinge tun, durch die Angst durchgehen und dann in kleinen Schritten anfangen, sage ich immer bei zum Beispiel jetzt das Thema People-Pleasing ist für viele ein großes Thema. Und einfach mal Nein sagen bei, wenn eine Freundin fragt, hast du Lust, heute einen Kaffee zu trinken, und ihr ist einfach nicht danach. Nicht anfangen gleich irgendwie bei den Riesensachen, die am schwierigsten sind, mit dem Chef oder der Mutter, wo man sagt, okay, das sind meine größten Baustellen, sondern einfach mal, und es wird immer leichter und es wird immer leichter. Und das ist einfach wichtig. Und natürlich kann man da auch ganz gut energetisch arbeiten, finde ich. Zum Beispiel durch Theta Healing kann man ja auch tiefsitzende Glaubenssätze auflösen. Das kann man unterstützend machen. Aber auch im Theta Healing heißt es immer, okay, wenn du dein Verhalten danach nicht änderst, kannst du trotzdem immer wieder zurückkommen. Also es ist wichtig, dass wir das wirklich auf diese Ebene einfach bringen. Und dann werden wir feststellen, es passiert auch nichts Schlimmes. Also mir ist noch nie... Es war mal ein unangenehmes Gespräch, ja, aber mir ist noch nie was Schlimmes passiert, wenn ich Nein gesagt habe oder mich abgegrenzt habe. Und im Endeffekt war die Antizipation, also die Vorstellung, wie schlimm das jetzt gleich wird, immer viel, viel schlimmer als das, was dann tatsächlich passiert ist. Das gebe ich auch Menschen mit offenem Solarplexus immer mit. Die Vorstellung ist immer viel schlimmer. Wenn ich dann im Konflikt bin oder in einem unangenehmen Gespräch, finde ich das meist gar nicht so schlimm. Da kann ich das auch aushalten, aber das vorher, dieses, oh mein Gott, ich muss jetzt dieser Person das und das sagen, furchtbar. Und da können wir uns aber selber durchcoachen, indem wir eben wirklich, und was dann viele machen, das ist ja auch der Schlüssel, finde ich, zur inneres Kindarbeit, ist dieses Gefühle nicht validieren bei uns selbst, dieses so ein Quatsch, warum hast du jetzt Angst, warum stellst du dich so an, so reden wir mit uns selbst, ne? Und dann wird es schlimmer, wenn wir das, aber wenn wir das Gefühl einfach annehmen, wenn wir sagen, okay, ich habe Angst und das ist in Ordnung, und aber ich begleite mich da selbst durch quasi, weil ich bin jetzt der Erwachsene, ich sehe mein ängstliches inneres Kind, aber ich bin bereit, das an die Hand zu nehmen und da mit durchzunehmen, dann ist das was, was uns hier dienen kann. EFT finde ich auch super, also dieses Tapping. Solche energetischen Methoden können da sehr unterstützend sein, aber im Endeffekt müssen wir da einfach das integrieren, sage ich so. Es muss einfach ankommen und das ist ein Prozess. Und was halt auch ein Ding ist, glaube ich, ist immer wieder sich zurückzuholen, weil wir denken ja im Alltag da nicht dauernd dran. Was selbst ich denke in meinem Alltag nicht dauernd an Human Design in jeder Situation. Das nicht? Ist dann immer Claudia. So diese Erinnerung. Okay, ich habe nicht reagiert in der Situation, habe ich nicht dran gedacht. Okay, Learning. Also das ist einfach, glaube ich, auch das, was man berücksichtigen muss.
Ja, weil wenn du im Nachgang dir dessen ja wieder bewusst wirst, je öfter du das machst, finde ich, umso schneller passiert es ja auch wieder im Alltag. Ne?
Genau.
Ja, und ich finde gerade dieses, um da rauszutreten, genau, also die Methoden, die einen unterstützen in diesem eigenen Selbstcoaching, ne, mit den verschiedenen Anteilen in sich auch arbeiten, super unterstützend und natürlich auch, wenn gebraucht wird, Hilfe zu holen, um eben auch mal eine Begleitung zu haben, die wirklich auf der Verhaltensebene ändert. Das finde ich auch ganz wesentlich, weil nur, wenn wir andocken in dem Alltag, ja, und es nicht irgendwo von ganz früher oder von ich weiß nicht was entsteht, haben wir ja einen Bezug auch und auch eine Kraft, das wirklich umzusetzen.
Genau.
Das finde ich ganz wichtig. Auf einer Sache, da hänge ich auch noch und mag da gerne nochmal dir auch den Raum geben. Du sagtest, Human Design ganz zu Beginn ist für diese Zeit oder in dieser Zeit unglaublich wichtig. Wir haben ja jetzt dieses 2020, was ja eh schon ein bisschen special ist.
Ja.
Ja, so als die Jahre davor. Was meinst du genau damit, wenn du sagst, es ist gerade so wichtig, dass Human Design einfach mehr ins Leben kommt?
Genau, also ich glaube einfach, dass sich gerade super, super viel wandelt auf der Welt. Das merken wir alle, dass wir in so einem kollektiven Umbruch sind und auch viele Menschen werden bewusster. Viele Menschen fangen an, sich jetzt doch mit Spiritualität zu beschäftigen, auch Menschen, die da vorher eigentlich nicht so offen waren. Ich erlebe das auch in den Readings, dass Menschen zu mir kommen, die sagen, du, ich dachte erst, das ist der totale Bullshit. Und dann habe ich mich aber irgendwie, möchte ich jetzt dieses Reading machen. Und das ist total krass. Ich war ja früher auch total der Hardcore-Wissenschaftler, vor ein paar Jahren noch. Und das ist einfach, ja, ich glaube, es ist super, super wichtig, dass wir unser Bewusstsein da öffnen, weil wir einfach uns in eine Zeit bewegen, wo das immer, immer wichtiger wird und wir können einfach so nicht weitermachen auf der Welt. Und wir sehen ja jetzt die ganzen Dinge auch, die passieren. Uns wird auf vielen Ebenen gezeigt, okay, dass es da so ganz große Spannungen gibt und dass es ganz oft so auch dieses, wir geben unsere Kontrolle ab, dieses Thema ist. Wir lassen uns von externen Strukturen, von anderen Menschen, von irgendwelchen Promis, an denen wir uns orientieren oder sonst was, von irgendwelchen technischen Dingen kontrollieren. Und wir wissen überhaupt nicht, wir verlieren uns selbst, wir wissen überhaupt nicht mehr, wer wir überhaupt sind. Und gerade zu diesem Wissen zurückzufinden, okay, ich bin aus einem gewissen Grund auf dieser Welt und ich bin einzigartig, genauso wie mich wird es genetisch und auch auf der Basis von Human Design und Birth Chart niemanden geben, der genauso ausgestattet ist wie ich. Und ich werde genau hier gebraucht für einen bestimmten Zweck. Zweck ist ein blödes Wort, aber ich habe eine Bestimmung in diesem Leben, ich habe einen Platz, ich werde gebraucht mit meiner Energie. Und deswegen ist das so schade, wenn wir unsere Zeit damit verschwenden, dass wir quasi das Leben von anderen leben, einfach über unsere Konditionierung, die wir mitbekommen haben und aus Ängsten, quasi aus dem Mangel raus die ganze Zeit irgendwas tun. Fremdbestimmt, das fand ich schon immer richtig, richtig schlimm. Was mich schon immer mein ganzes Leben lang getriggert hat, waren so Menschen, die einfach so durch die Welt gegangen sind, ohne zu hinterfragen, was ist das Leben überhaupt? Was mache ich hier überhaupt? Was soll das Ganze überhaupt? Es gibt so Menschen, ne,
Ja.
da würde dieser Gedanke einfach gar nicht auftauchen. Das ist einfach so, oh, cool, Freitag, heute Abend grillen wir und trinken Bier und dann, das war's. Also, und das war immer so was, was ich immer gedacht habe, das kann doch nicht sein. Was ist denn bei denen anders als bei mir? Und ich glaube, dass einfach super, super wichtig ist, dass wir uns da wieder mit connecten. Und man sieht es ja jetzt auch, ne, wie viele jetzt auch in die Selbstständigkeit gehen, wie viele jetzt auch 2020 erlebt haben, okay, so sicher wie die äußeren Strukturen erscheinen, sind die gar nicht. Ich meine, kann meinen Job innerhalb von Stunden verlieren im Zweifelsfall und dann stehe ich da, wenn ich mich abhängig mache von irgendwas im Außen. Und das Einzige, auf was ich mich verlassen kann, ist quasi bin ich. Ist die Sicherheit in mir und ist auch diese Verbindung mit was Höherem, weil wenn wir die nicht haben, dann siehst du auch, dass komplett einfach die Angst regiert und du dich total verloren fühlst und dich eben an irgendwas Äußerem festklammerst. Und ich glaube einfach, dass wir alle in unserer Individualität gebraucht werden und sehe das, glaube ich, deswegen auch als riesige Chance, dass wir jetzt Dinge hinter uns lassen, die nicht gut sind für uns. Und einfach quasi zurückfinden zu dem, wo wir eigentlich sein sollten und eben unsere eigene Individualität anerkennen, statt irgendwelchen Idealen und irgendwelchen Vorstellungen hinterherzurennen und dann später irgendwann zu sagen, okay, ja, das war's jetzt, aber was habe ich eigentlich gemacht?
Ja. Ja, die Einschätzung teile ich sehr. Also ich habe auch so dieses Gefühl, dieses Bewusstsein wird sehr geschärft und erlebe auch mehr und mehr Menschen, die Lust haben, also auch ein bisschen Schiss, aber Lust haben, wirklich an sich zu arbeiten.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, je mehr wirklich jeder seinen Platz wieder einnimmt, ja, von dem, wie er berufen ist, wie dieser Seelenplan auch ist, wie, dieser Auftrag ist, wie ich nicht in die Erschöpfung meiner selbst gehe, also mich geißel, sondern in meine Kraft auch komme, die durchaus auch mit Arbeiten zu tun haben kann, logischerweise.
Ja, klar.
Aber umso mehr stecken wir die anderen im Umfeld auch an. Also das erlebe ich.
Toll.
Und umso kraftvoller, finde ich, wird auch das Feld, was entsteht. Also da, und genauso aber natürlich, und da versuche ich auch immer nicht in die Wertung zu gehen, aber genau, es gibt einfach auch Menschen, wo ich manchmal die Stirn runze und denke, echt jetzt? Also, bei
ja.
euch noch irgendwie nicht angekommen. Ja, ihr habt den Hörer noch nicht abgehoben.
Genau. Und es gibt einfach Menschen, die sind so stark in ihrer Nicht-Selbstkonditionierung und vielleicht hast du auch, kennst du auch jemanden in deinem Umfeld, also gerade bei, wenn du siehst, wenn du Reflectors, Projectors anguckst, die quasi total in ihrem Workaholic-Sein aufgehen, die gibt's und die sind dann teilweise echt richtig, richtig unangenehm, um in ihrer Gegenwart zu sein. Ich habe da auch so ein Beispiel in meinem Umfeld, wo du wirklich sagst, das sind dann, die stempeln wir dann ab als toxische Menschen oder was auch immer, beziehungsweise der neueste Trend ist ja, dass jeder ein Narzisst ist irgendwie. Jeder.
Okay.
Wo ich mir als Psychologin halt auch denke, narzisstische Persönlichkeitsstörung ist was, das ist so selten, das ist so, so selten. Das sind nicht auf einmal 50% der Bevölkerung, weil ihr eine Beziehung hatte, die irgendwie nicht schön gelaufen ist, sind nicht alle Narzissten. Also das ist einfach wieder so ein Pathologiestempel und das ist auch einer der Gründe, warum ich bin ja immer noch ein bisschen aktiv in der Wissenschaft und so und gerade in dem Bereich Biopsychologie, da bin ich auch absolut von überzeugt, dass das super wichtig ist und sich auch ergänzen kann. Aber dieser Pathologiestempel hat mich schon immer abgefuckt, dass du in der Psychologie bist und du beschäftigst dich die ganze Zeit eigentlich nur mit Pathologie. Und die Pathologie ist ja auch nur eine Pathologie, weil sie dazu gemacht wird durch die ganzen Diagnosesysteme. Und wer legt die Diagnosesysteme fest? Das ist halt einfach eine gewisse medizinische Gesellschaft, die dann sagt, okay, das ist eine Störung, das nicht, das ist eine Störung, das nicht.
Genau.
Und ich meine, Homosexualität war ja früher zum Beispiel auch eine Störung. Also deswegen, das mal als Konstrukte zu sehen, statt als die Realität, das können Konstrukte sein, die uns helfen. Mhm. Und die kann man auch akzeptieren. Aber zu sagen, okay, das ist nicht die einzige Wahrheit.
Ja.
Das finde ich schon so einen riesigen Schritt, einfach diese Ebene höher zu gehen und zu sagen, okay, es gibt verschiedene Perspektiven auf die Wirklichkeit und auch die Wissenschaft, die leistet einen wichtigen Beitrag und ich werde mich auch nie von der Wissenschaft ganz lossagen, aber es ist nicht unsere einzige Wahrheit, die existiert. Und das wird ganz, ganz oft im Mainstream so gesehen. Mich hat auch neulich zum Beispiel ein früherer Student von mir angeschrieben, den ich auch sehr schätze und hat mich gefragt, wie ich das denn vertreten kann, dass ich ja aus der Wissenschaft komme und da auch immer sehr kritisch war und bin und jetzt mit Human Design arbeite, was nicht wissenschaftlich etabliert ist. Und dem habe ich ganz, ganz ähnlich geantwortet. War auch eine sehr, sehr gute Frage, fand ich. Aber es ist einfach so, dass es für mich nicht mehr die einzige Wahrheit ist, sondern es ist eine mögliche Wahrheit. Und gerade aus jemand, der aus der Wissenschaft kommt, für viele ist das so ein abstraktes Konzept, wo sie denken, das ist was ganz Tolles, aber die wissen gar nicht, dass das auch was ist, wo einfach Menschen dahinter stecken, die mehr oder weniger ihr Bestes geben, um irgendwelche Studien durchzuführen, wie wir es auch getan haben, und ihr Bestes tun, die Wahrheit rauszufinden durch irgendwelche Methoden, die nie optimal sind. Und das einfach nichts ist, was eine absolute Wahrheit abbildet, sondern es gibt Studien, die wir gemacht haben, wo was ganz anderes rauskam als bei anderen Laboren. Wir können das zum heutigen Zeitpunkt einfach nicht erklären, auch wenn wir genau das Gleiche gemacht haben. Wir haben unser Bestes gegeben, alles zu standardisieren, aber es ist einfach nicht eine Wahrheit. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob ich auf deine Frage geantwortet habe oder auf deinen
Gedanken
oder ob ich was ganz anderes erzählt habe, aber genau.
Aber
das ist also der Punkt, von diesen Menschen abzustempeln als toxisch oder gestört oder so. Das sind ganz oft Menschen, die einfach nur verletzt sind aus ihrer Kindheit und die sehr stark in ihrem Nicht-Selbst gefangen sind und versuchen, was zu sein, was sie nicht sind. Und das ist natürlich unglaublich anstrengend und das ist unglaublich frustrierend. Und viele, viele versuchen, gerade Männer, Manifestoren zu sein, die sie nicht sind. So viele gibt es halt einfach nicht, ne? Ja, und das führt dann auch dazu also ich würde eher damit konform gehen, zu sagen, es gibt toxisches Verhalten, beziehungsweise Verhalten, das eben in Beziehungen toxisch für einen selbst wirkt. Und da sollte man sich natürlich auch lösen und so weiter. Ich glaube nicht an das Konzept, dass es toxische Menschen gibt und wenn, dann nur sehr wenige.
Ja, Ich fand den Ausflug sehr spannend.
Ja, Impulse und so, ne?
Genau, weil genau das ist es ja, diese Betrachtung, wie betrachten wir die Wirklichkeit? Ne? Ich meine, das ist ja schon Soziologie, Konstruktivismus und. Ja. Da kannst du ja schon drauf schauen und jeder betrachtet eh aus seiner Landkarte. Und ich weiß bis zu dem Punkt, wo für mich Schulmedizin das Einzige auch war, was ich kannte, ja, weil einfach die Schulmedizin für mein Familiensystem die klassischste Antwort war.
Ja.
Bis zu dem Moment habe ich jede Diagnose auch geglaubt, die man mir gegeben hat. Mhm. Ja, bis ich verstanden habe, manche Diagnosen kann ich in einem gewissen Alter gar nicht mehr haben, weil die Krankheit hat man nur in einem bestimmten Alter. Ne? Aber das war so eine Zuschreibung und auch welche Macht da drin steckt.
Diagnosen schaden uns wirklich, ja. Und das ist auch was, wo ich sehr, sehr besorgt drüber bin. Teilweise, weil ich auch diesen Trend sehe, den ich einerseits begrüße, dass wir sagen, okay, wir müssen offener umgehen, auch mit psychischen Erkrankungen und so, aber dass so viele junge Menschen sich abstempeln auf sozialen Medien als ich habe Borderline, Depression, ADHS und 5 Diagnosen und sich aber auch nur über diese Diagnosen definieren. Das heißt, es ist dann für die natürlich, es ist einerseits wichtig, dass wir diese Aufklärungsarbeit machen und andererseits ist es so, was verlieren die denn, wenn die gesund werden, in Anführungszeichen. Das ist ja, kennen wir tatsächlich aus der klassischen Biopsychologie, Psychologie als sekundärer Krankheitsgewinn, wo ich sage, was nützt mir denn diese Erkrankung? Diese Erkrankung nützt mir, dass ich jetzt hier bin, auf Instagram sehr viel positives Feedback damit bekomme, neues Netzwerk habe, ich baue mir quasi meinen Circle auf von Freunden, Bekannten, die auch alle eine psychische Störung, eine psychische Erkrankung haben und das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Ich weiß, das ist auch eine sehr unbeliebte Meinung, aber es ist einfach, ich sehe da einfach das Problem und ich weiß da auch nicht so wirklich die Lösung, weil ich es einerseits wirklich wichtig finde, darüber zu sprechen. Gerade in der Spiritualität ist ja dieses Thema Toxic Positivity. Mhm. Ich darf nie niedrig schwingen und ich darf nie negative Gefühle zulassen. Ganz schwierig, da bin ich auch absolut kein Fan davon. Aber ich bin auch kein Fan von Diagnosen und eben Diagnosen eine sehr, sehr große Bedeutung zu geben in meinem Leben. Und ich glaube, da kommen wir dann schwer wieder raus irgendwann, weil wir es uns dann immer selbst wieder bestätigen. Also ich weiß ja auch viel nicht unbedingt aus meiner eigenen Forschung, aber auch aus den Themen, mit denen ich beschäftigt habe, über Placebo-Nocebo-Effekt. Und wir können uns wirklich, es gibt Menschen, die sind gestorben aufgrund einer Fehldiagnose, weil sie einfach davon überzeugt waren, dass sie sterben. Und das hat einfach so eine Macht, was wir da in unserem Gehirn, was wir glauben über uns selbst, und das ist wissenschaftlich belegt. Also da brauchen wir jetzt kein Law of Attraction dazu. Es wird einfach nur nicht zusammengesetzt. Ja. Also wir haben das in der Wissenschaft, wir haben die Belege für sehr, sehr starke Placebo- und Nocebo-Effekte. Einfach das, dass unsere Beliefs die Realität erschaffen. Und da bin ich auch beim chronischen Schmerz. Also ich komme ja aus der Schmerzforschung absolut überzeugt, dass so viel schiefläuft im Gesundheitssystem, weil die Menschen sind krass chronifiziert, die kommen erstmal, die müssen auch erstmal mindestens 10 Jahre am besten eine chronische Schmerzerkrankung haben, um überhaupt mal einen Psychologen zu sehen. Und dann wird denen als erstes mal gesagt, also passen Sie auf, diese Schmerzen, Sie müssen sich von dieser Illusion trennen, dass die Schmerzen jemals wieder weggehen. Also Akzeptanz, Acceptance Commitment Therapy, an sich ein gutes Konzept, aber es wird gleich von Anfang an erstmal gesagt, okay, hab nicht diese hohe Erwartung, dass es jemals wieder aufhört. Und ich habe auch eine Mutter, die früher chronische Schmerzen hatte, die inzwischen weg sind. Die hat zwar manchmal noch Schmerzen hier und da, aber diese starken Schmerzen, die sie damals hatte, hat sie nicht mehr. Die sind komplett weggegangen, nachdem sie in osteopathischer Behandlung war, nachdem sie vorher einen Kreislauf durch alle Behandler gemacht hat. Und da habe ich es nochmal aus der Perspektive, nicht nur aus der Perspektive der Wissenschaftlerin, die auch Patienten zu tun hatte, gesehen, sondern wirklich, was sie mir auch heute noch erzählt, wie schlimm das für sie war, auch einfach dann zum Beispiel so Sätze zu hören, wie eigentlich dürften sie diese Schmerzen gar nicht haben, weil man halt im CT nichts sieht, zum Beispiel in der Wirbelsäule oder am Bein, um dieses, einfach, dass einem auch diese Hoffnung nicht gegeben wird und dann, was ist dann passiert? Sie ist zum Osteopathen gegangen, der hat was gemacht mit ihr und es wurde besser. Und dann ist was passiert, was auch, man weiß, beim chronischen Schmerz ganz, ganz wichtig ist, die Kontrollüberzeugung. Sie hat gemerkt, okay, ich habe was ich tun kann, wenn es schlimmer wird. Ich kann irgendwas tun und da Das war, glaube ich, der entscheidende Schritt. Es war nicht nur der Osteopath, es war einfach die Erfahrung, okay, es gibt irgendwas, was ich tun kann, damit die Schmerzen besser werden. Und wenn es dann wieder losgeht, weil sonst hast du ständig im Hinterkopf die Angst, was, wenn es schlimmer wird, was, wenn es schlimmer wird, was, wenn die nächste Episode kommt. Und du bist ständig darauf fokussiert. Und wenn du weißt, okay, ich habe die Macht darüber in irgendeiner Art und Weise, ob die jetzt bei einer Behandlung liegt oder bei irgendwas anderem und kann das verändern. Und dann ist oft das große Problem schon weg. Also ich habe auch selbst eine Diagnose, die ich jetzt auch nicht mehr so in Gegenwartsform benutzen möchte, weil ich gemerkt habe, mir hat es einfach nur geschadet und mir hat da die Schulmedizin auch nicht wirklich weitergeholfen, außer das immer weiter zu stabilisieren.
Genau. Das als Wahrheit anzunehmen dann. Ne?
Ja, genau, absolute Wahrheit, gerade das Wort chronisch noch.
Ne? Ja, was für eine Schwere halt, da reinkommt.
Wenn wir das irgendwie ersetzen könnten durch, es ist ja wichtig zu differenzieren zwischen Schmerzen, die nur mal kurz da sind und Schmerzen, die länger anhalten, ja. Aber dieses chronisch ist so ein Stempel, gerade auch im Suchtbereich auch super, super wichtig. Also da gibt es auch einen ganz, ganz tollen Neurowissenschaftler, auch der das aus einer anderen Perspektive sieht und der so vielen Menschen geholfen hat, der einfach sagt, Leute, Sucht ist nicht, wie es offiziell in den USA in den medizinischen Gesellschaften passiert, eine, pass auf, Chronic Disease of the Brain, überleg dir das, eine chronische Erkrankung des Gehirns, sondern es ist eine Verhaltensweise, die ihr euch angewöhnt habt, ausbestimmen, um eure Emotionen zu regulieren und so weiter, und ihr könnt es wieder verlernen. Er sagt dazu, es ist einfach Lernen. Es ist fehlgeschlagenes Lernen. Ihr könnt es wieder verlernen. Und er hat ein paar Bücher geschrieben. Und so viele Menschen, die süchtig waren, haben davon profitiert, weil normalerweise ist einfach so dieses, ich höre auch oft diese Sätze, ne? Dieses, ja, ich bin abstinent, aber ich werde immer süchtig sein und so weiter. Und das ist neurobiologisch eigentlich gar nicht wirklich fundiert. Also man kann das auch wieder verlernen. Das ist klar, unsere Synapsen sind dann da total drauf eingestellt und so. Aber wenn ich eine Zeit lang die Droge zum Beispiel nicht mehr konsumiere, dann kann sich das auch, wir sind neuroplastisch, wieder zurückbilden. Und das sind alles toxische Konstrukte, die uns überhaupt nicht dienen. Die vor allem einem dienen, nämlich der Pharmaindustrie. Und das ist halt einfach so. Es ist genauso, wenn jetzt so und so viele chronische Schmerzpatienten auf einmal geheilt sind, da freuen sich Pfizer und Co. nicht unbedingt.
Nee, überhaupt nicht.
Das müssen wir einfach sehen.
Super spannend. Ich merke, da könnten wir noch eine komplette Folge machen.
Wir haben jetzt gar nicht mehr über Human Design gesprochen, aber es gehört einfach alles zusammen. Ne?
Genau, aber da würde ich gerade noch mal so ein bisschen den Bogen schlagen, weil nämlich auch das, finde ich, ist wichtig, dieses Chart, was ich bekomme, ist keine Diagnose. Auch das finde ich ganz wichtig nochmal, weil genau wie du sagst, es gibt so viel, was wir uns konstruieren und wo wir dann einen sekundären Gewinn haben. Obwohl wir es ändern wollen, tun wir es nicht, weil der sekundäre Gewinn darunter bewusst oder unbewusst so groß ist. Und ich möchte nicht, das ist mir ganz wichtig, dass egal wer sich einen Chart erstellt, das als Diagnose über Sicherheit sieht.
Und das ist, glaube ich, wirklich auch das Schöne beim Human Design, weil es einfach, es gibt keine Diagnosen quasi. Es gibt auch, ich würde nie sagen, es gibt ein schwieriges oder negatives Chart. Mhm. Jedes Chart hat seine Stärken und Herausforderungen. Und wie gesagt, jeder Typ wird genauso gebraucht auf der Welt. Und wenn jeder Typ hat es einfach, in Anführungszeichen, das Leben wird super leicht, wenn wir uns einfach so akzeptieren, wie wir sind, und dann kommen wir in diesen Flow und dann ist es für alle einfach. Eigentlich sollte es für alle leicht sein, aber in der Astrologie, die ich liebe, sehe ich ganz, ganz, ganz oft was passiert, was super schädlich sein kann. Also wo wirklich teilweise sehr, sehr negative Formulierungen reinkommen. Die auch verletzend sein können, die, wo du dich wirklich abgestempelt fühlst. Ich hatte mal, wie ich noch normales Coaching gemacht habe, eine Coachie, die war bei einer Astrologin und die hat zu ihr gesagt, boah, sie haben aber ein schweres Leben. Wo ich mir oh mein Gott, wie könnt ihr das so benutzen?
Ja.
Also, und es gibt natürlich ganz, ganz tolle andere Beispiele, aber da sehe ich oft so ein Gewissen, was ich bei Human Design jetzt noch nie so gelesen und erlebt habe, so ein Gewissen, dass da so eine Schwere reinkommt, so dieses gut, ich habe auch Pluto und Saturn im ersten Haus und mir geht's gut. Also es ist klar, es gibt Challenges bei jedem, die sind wichtig für uns und jeder hat schmerzhafte Erfahrungen.
Ja.
Aber wir können uns das halt auch dazu konstruieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da eine positive Wachstumsperspektive drauflegen. Und wie gesagt, Human Design ist ein Experimentierfeld. Ja. Es gibt Leute, die sagen, was, wenn ich gar nichts damit anfangen kann. Also ich hatte jetzt noch niemanden im Reading, der zu mir gesagt hat, boah, ich erkenne mich da überhaupt nicht. Ja. Hatte ich noch nie. Wenn, dann ist da wahrscheinlich schon relativ viel Konditionierung drauf. Da ist es wert, da mal drauf zu gucken. Aber ich sage auch immer, habt Spaß damit, geht da mit einer Leichtigkeit ran. Und es klingt immer so, es überfährt euch kein ICE, wenn ihr jetzt als Projector oder Generator initiiert. Es wird halt, es ist halt vielleicht schwierig, es kostet euch viel Energie und vielleicht kommt jetzt nicht der allerbeste Outcome raus, aber es wird, ich habe auch oft initiiert, es ist nie was Schlimmes passiert. Also seht es nicht als so eine es ist kein Glaubenssystem, kein absolutes, es ist ein Experimentierfeld. Und wenn du merkst, okay, das tut mir gut, ich merke, dass gewisse Dinge dadurch leichter werden, dann mach das so. Und probiert es einfach für dich aus. Deswegen kann ich auch immer nicht, was ich ungern gebe, ist diese vorgefertigte Strategie. Also manche Menschen möchten sehr gerne dieses, okay, und was mache ich jetzt dagegen? Sag mir, was ich genau tun muss, wenn ich jetzt Emotionen aufnehme. Und darauf habe ich keine Antwort. Darauf ist es, das ist bei mir in jeder Situation anders, dass wir einfach wieder, da sind wir wieder beim Punkt, zurückkommen zu unserer eigenen Weisheit, die in uns steckt und die wir verlernt haben zu sehen und intuitiver daran zu gehen und zu sagen, naja, wonach fühlt sich's denn an? Fühlt sich's jetzt an, als ob mir Ausschütteln gut tun würde? Fühlt sich's an, als ob ich gern mit einer Freundin sprechen würde? Diese Signale einfach wieder wahrzunehmen und zu wissen, dass das eigentlich alles in uns ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, statt dass jetzt wieder ein Human Design Coach vor dir sitzt, der sagt, also pass auf, wenn das ist, tust du genau das. Ja. Du solltest genau diesen Beruf wählen und das, dann bist du ja wieder in der Fremdbestimmung. Das hat dich dann ja kein Stück weitergebracht. Es geht ja darum, deinen eigenen Bauplan, wie du sagst, zu kennen, zu verstehen und von da an zu lernen, deine eigene Maschine zu bedienen quasi, wenn du so willst. Und das ist ja bei jedem anders, in jeder Situation anders. Und da gibt es einfach, es gibt natürlich so ein paar Strategien, die man ausprobieren kann, aber es gibt halt einfach keine Universallösung. Das ist ja gerade das, was Human Design lehrt. Aber viele sehnen sich dann wieder danach. Okay, was tue ich dann?
Weil es halt bekannt ist, ne?
Ja.
Das ist so. Claudia, hast du, wenn wir so zum Abschluss kommen, noch irgendwelche Buchempfehlungen, die ich auf jeden Fall mit reinnehme oder die du sofort benennen kannst? Mhm. Weil es gibt ja so ein paar Bücher, ne, wo du eben schon gesagt hast, ja, Mai.
Ja, das ist immer so das Problem mit Deutsch und Englisch. Ich weiß, viele, also ich lese persönlich sehr, sehr viel auf Englisch. Ich weiß, viele haben da eher ein Problem damit. Und das Standardbuch, das es auf Deutsch gibt, finde ich eben als Einstieg okay, aber würde ich einfach mit einem gewissen Abstand empfehlen zu lesen und bin ich teilweise einfach nicht so glücklich in den Formulierungen. Da hatten wir jetzt, glaube ich, im Kurs ja auch noch dieses Zitat gefunden, dass Projectors irgendwie zur Hausarbeit eingeladen werden müssen und so. Das fand ich jetzt auch kurios und dass wir eine Markenbatterie sind und solche Dinge. Also es ist einfach nicht so das, was so stark mit mir resoniert, auch wenn vieles drinsteht, was auch wahr ist. Ja. Also das würde ich eh grundsätzlich empfehlen. Grundsätzlich. Also, das ist so, ich habe zum Beispiel auch mit der Kathi, bei der ich ja das Mentoring gemacht habe, die ja vor allem Astrologie super, super deep drin ist, die habe ich mal gefragt mit Astrologie. Sie hat gesagt, die hat noch nie ein Astrologiebuch gelesen. Hat die noch nie. Sie hat sich das alles intuitiv erschlossen aus dem eigenen Birthchart, aus der Beobachtung der Transite und hier und da. Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Nicht wieder stur ein Buch auswendig zu lernen. Ich erzähle auch viele Sachen, die ich in keinem Buch jemals gelesen habe. Aber ich finde das von der Karen Curry ganz schön. Ja. Understanding, warte, habe ich es hier? Nee, ich habe es nicht hier, ich habe nur das andere hier. Ich glaube, Understanding Human Design heißt es. Meines Wissens gibt es das aktuell nicht auf Deutsch, aber jeder, der Englisch kann, wird davon profitieren. Das sind vor allem auch die Gates sehr, sehr schön beschrieben. Ja. Und da sind die Typen besser beschrieben. Was ich super schön finde, ist, dass sie auch schöne Beispiele hat. Schöne Beispiele auch für mit Partner und offene Zentren und hier und da. Also da kann man viel lernen von ihr. Und das Ausführlichste, was ich jetzt aber nicht unbedingt als Einstieg empfehlen würde, ist eben dieses Buch, The Definitive Book of Human Design, The Science of Differentiation, was es auch auf Deutsch, glaube ich, gibt, aber nur auf dieser Seite humandesignservices.de aktuell und, glaube ich, viel, viel teurer. Also das hier habe ich einfach auf Amazon gekauft. Also wenn es mal erhältlich ist, auf Englisch ist es auf jeden Fall toll. Ich habe von dem auch gelesen, dass es schlecht übersetzt sein soll auf Deutsch. Ich weiß es nicht, habe es nur auf Englisch. Ja. Also da muss man echt ein bisschen gucken und was halt auch als Ergänzung cool ist, aber eher noch so ein bisschen in die Tiefe geht, da geht es eher um die Tore. Denn ja. Genies, das gibt es auf Deutsch, die Genschlüssel.
Super.
Genau. Ja, wenn man nochmal einzeln auf die Tore gucken möchte, gerade wenn man die bewusste Sonne und sowas oder Inkarnationskreuzen gucken möchte, welche Tore habe ich denn, wenn man schon ein bisschen tiefer drin ist, ist das eine schöne Ergänzung. Perfekt, genau, aber danke. Ansonsten, mir haben schon viele Leute gesagt, ich muss mal ein Buch schreiben. Es gibt tatsächlich nicht so viel im deutschen Bereich. Das, ich glaube, ich würde es kennen, was jetzt so toll ist.
Danke dir.
Gerne.
Ich werde alles, was man über dich wissen braucht, mag, kann und soll, verlinken. Gibt es was, wo man dich finden kann, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall hier gerade nochmal benennen, mit reinnehmen, das wäre mir wichtig.
Genau, also ich habe ja meinen Instagram-Account, wirst du ja wahrscheinlich verlinken, Selbstleben-Coaching, da teile ich auch ganz viel Wissen zu Human Design und gebe mir da auch immer Mühe, euch Impulse zu geben. Es gibt auch in den Highlights ein paar coole Sachen. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Live-Videos gemacht, wirklich lange. Da steckt so viel krasser Input drin. Die habe ich alle unter meinen IGTVs gespeichert. Also da könnt ihr auch mal reingucken, da gab es Input zu Arbeitsstil, Familie, Partnerschaft zu den verschiedensten Themen, da werde ich auch immer wieder weitermachen. Es wird immer regelmäßig Lives jetzt geben, weil mir das einfach Spaß macht, weil ich da reagieren kann. Mhm. Und das ist was ich einfach super gern mache. Dann gibt es noch meinen eigenen Podcast, den du auch gerne mit verlinken kannst.
Genau.
Und genau. Es wird bald auch nochmal einen neuen Online-Kurs geben, beziehungsweise mehrere. Also das werde ich dann auch entsprechend im Podcast und auf Instagram ankündigen. Genau, da könnt ihr gespannt sein. Und Readings könnt ihr auch ganz einfach buchen. Das ist sowohl in Instagram als auch in den Shownotes zu meinen Podcast-Folgen verlinkt. Das ist einfach ein Klick und da kommt ihr direkt hin und könnt das buchen und bekommt direkt einen Termin mit mir.
Genau. Prima, wie schön.
Super.
Das werde ich alles reinpacken.
Perfekt, vielen Dank.
Da freue ich mich und freue mich, wenn eben auch der ein oder andere dann auf die Seite zu dir und zu den Angeboten findet.
Ja, sehr gerne.
Gibt es einen letzten Punkt, den wir ausgespart haben, wo du noch sagst, den will ich noch platzieren?
Lass mal kurz überlegen. Das ist jetzt wieder so eine sehr offene Frage.
Genau, ich habe halt nie diese Abschlussfragen, die da immer lauten, wenn alles verbrennt, dann was bleibt als einziger Satz übrig?
Oder? Also ich werde auf jeden Fall, ich glaube, viele verlieren sich in der Komplexität. Und was ich ganz, ganz oft erlebe, was ich jetzt auch im Kurs wieder erlebt habe, was ich in den Readings erlebe, ist, dass Menschen immer noch zu sehr auf dieser Informationsschiene sind. Mhm. Info, Wissen, 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 Wissen. Was heißt diese Zahl? Was heißt dieser Pfeil? Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Alles verstehen wollen und wissen wollen und dann nicht handeln. Das heißt wirklich, das sage ich, glaube ich, in jedem Reading, habe ich in jeder Kursstunde gesagt und ich sage es auch hier nochmal, weil ich glaube, das ist die wichtigste Weisheit im Human Design, die bei vielen erst ankommt, wenn sie zum 100. Mal hören. Strategie und Autorität. Und das ist eigentlich das Einzige, was ihr am Anfang wissen müsst, verstehen müsst und anwenden müsst. Die anderen Sachen sind super spannend, kann man sich angucken, Profile spannend, Inkarnationskreuz. Ich weiß, da sind super viele Aspekte drin. Aber wirklich das Anfangen zu leben, auszuprobieren, da fängt auch erst der Spaß an, und zu integrieren und dann weiterzugehen. Also das ist auch das, was ich wirklich immer wieder sehe, dass zu viele Menschen auf dieser Ebene hängen bleiben. Und ich will noch das wissen und ich muss noch das verstehen und ich muss den Aspekt verstehen, aber einfach nicht ins Integrieren kommen. Und da einfach wirklich euch eher auch Zeit lassen am Anfang und damit anfangen zu arbeiten, wenn ihr Strategie und Autorität verstanden habt und die in den Alltag zu übertragen.
Ja.
Und wirklich dran zu denken, zu reagieren und dran zu denken, eure Autorität zu berücksichtigen. Und dann wird alles andere leichter werden. Und dann könnt ihr dann natürlich auch tiefer eintauchen. Aber es ist tatsächlich wichtig, das zu integrieren und zu leben in erster Linie.
Ja.
Genau.
Ins Tun kommen.
Ja.
So wichtig. Danke für den Impuls zum Ende nochmal. Claudia, ich danke dir sehr für die verschiedenen Facetten, die wir heute beleuchtet haben und für dein Teilen, für dein Wissen, für deine Sicht auf die Dinge und für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Großen
ja,
Dank.
Ja, vielen Dank dir, liebe Andrea. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das kann ich zurückgeben. Danke.
Danke.